Ja, es ist Jesuszeit.
Jesuszeit, da wird's laut.
Alles klar?
So, guten Morgen.
Ich würde gerne zu Beginn einmal fragen, bevor ich so ein bisschen selber rede und erzähle, euch einmal fragen, wann habt ihr zum letzten Mal etwas neu angefangen? Wann habt ihr etwas begonnen? Und was war das? Einfach mal auf Zuruf, bitte.
2019 noch mal eine Ausbildung.
Ja, das ist stark. Haben es alle gehört? 2019 noch mal eine neue Ausbildung. Als was?
Das ist doch,
ich hier fern irgendwelche Wertungen zu geben. Einfach neu anfangen. Ja, weitere.
Ich habe gestern ein Gericht gekocht, was sonst meine Frau kocht, und die Kollegen waren alle glücklich.
Ja, das ist ein Erfolgserlebnis. Da kann der Sonntag kommen. Waren hoffentlich nicht Pilze oder so. Wenn. Um Mitternacht? Heute, jetzt um Mitternacht? Ja, Glückwunsch. Das hörst du halt auch nur im Norden, ne? So, ich. Nicht schlecht. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Haken dran. So ist. Schön, ja. Etwas Neues entdecken, kennenlernen. Das kann was Großes sein, was Kleines sein. Und bestimmt würden euch jetzt auch noch ein paar Dinge einfallen und man fragt sich, kann ich das jetzt sagen? Passt das eigentlich? Ist das angemessen? Aber klar ist, unser Leben besteht immer wieder aus Anfängen. Davon, dass wir neu beginnen. Natürlich nicht nur. Unser Leben besteht auch aus Routine und Gewohnheiten. Denn du kannst dich gar nicht jeden Tag neu erfinden und neu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich heute, was ziehe ich an, das müssen wir schon entscheiden. Aber ansonsten gibt's doch viel Routine, die unser Leben bestimmt. Wir wissen, wo die Toilette ist, wo das Bad ist, wo die Küche ist. Wir wissen auch so, wo die Butter und das Brot ist und wie wir uns so orientieren, wie wir in den Tag starten. Wir haben unsere Routinen und Gewohnheiten und doch ist der Mensch nicht nur ein Gewohnheitstier, sondern wir sollten Hoffnungsmensch sein. Menschen also, die neu beginnen und immer wieder auch etwas anderes tun, etwas anfangen. Wenn das Leben nur Routine ist und alles nur so seinen Gang nimmt, wie es immer war, ach, dann fehlt auch ein bisschen was. Und es gibt so Phasen im Leben, wo man auch seufzen kann. Einerseits können wir dankbar sein für das, was uns geschenkt ist, für geebnete Bahnen. Und andererseits ist es spannend und gehört es zum Leben dazu, Neues zu entdecken. Und manche erleben das gerade und manche erinnern sich, wie das ist, wie der Kitzel des neuen Anfangs ist. Das Zögern, das Zaudern, das Zweifeln, die Unsicherheit, wie das wohl werden wird, wenn man irgendwo neu beginnt, neue Arbeitsstelle, mit so einer neuen Ausbildung, das ist ja nicht nur, ja super, sondern man fragt doch auch, wie wird das werden und was denken da andere und werde ich das schaffen und so. Und solche Dinge sind ja immer mit dabei. Das gehört zu Anfängen dazu. Aber dass wir das tun, den Schritt wagen auf ein Stück Land, von dem wir noch nicht wissen, wie es trägt, sondern einfach etwas riskieren, das gehört zum Leben dazu. Und das gehört zum Glauben dazu. Es ist interessant, die Bibel ist voll von Anfangsgeschichten. Von Anfängergeschichten. Gott beginnt immer wieder neu. Gott ist ein Anfänger. Ein leidenschaftlicher Anfänger. Gott ist Anfänger. Wenn er das ist, können wir es auch sein. Gott fängt an. Ganz am Anfang fängt er an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der große Anfang. Und dann kommt sehr, sehr schnell die große Schuld. Das große Versagen. Schon im dritten Kapitel der Bibel. Und dann kommt die große Flut und alles droht den Bach hinunterzugehen. Alles versinkt, die Welt versinkt, buchstäblich. Das Leben versinkt in einem fast kompletten Sterben. Aber in diesem Sterben setzt Gott ein Zeichen auf Anfang mit einem kleinen Schiffchen. Und dann beginnt er in 1. Mose 12 noch einmal ganz neu. Fängt noch mal von vorne an. Und das tut er nicht im Großen, im ganz großen Maßstab, sondern im Kleinen mit einer Person. Die ersten 11 Kapitel der Bibel sind Urgeschichte und dann beginnt ab 1. Mose 12 Heilsgeschichte. Mit einem Mann, Abraham heißt er. Ist wie alt? 75. Bestes Anfängeralter. Ein alter Mann. Und da hört Abraham eine Stimme. Abraham, geh aus deinem Vaterland. Zieh aus deinem Vaterland und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Abraham hört diese Stimme. Geh, zieh aus, lass zurück in ein Land, das ich dir zeigen will. Und er hört das Versprechen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für viele. Und du wirst Nachkommen haben. Abraham hört. Alter Mann, wenn ein alter Mann Stimmen hört, ist es so eine Sache. Wenn wir das lesen als Bibelleser, denken wir, ja klar, Abraham hört die Stimme Gottes und er geht natürlich. Und wenn Gott redet, muss man gehen. Nur welcher Gott redet da? Wer ist das eigentlich? Es ist der Gott, den wir später den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennen. Aber als Abraham zum ersten Mal diese Stimme hört, ist es noch nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da gibt es noch keine Geschichte zu erzählen, sondern die Geschichte beginnt mit ihm. Und Abraham tut das völlig Unvernünftige. Er lässt sein Vaterland zurück, wo er zu Hause ist, wo er mit seiner Sippe wohnt. Das ist das Gebiet, in dem er sich bewegt. Das ist Sicherheit. Das ist überhaupt das, was auch für die damalige Lebensweise, wo ein gewisses Nomadentum dazugehört hat, aber der Bereich ist, in dem er sich bewegt hat. Das ist nicht Haus und Garten, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Aber das Land, wo man zu Hause, gehst du woanders hin, ist das Leben gefährdet. Das ist totale Ungewissheit. Und nun hört Abraham nicht mal eine genaue Zielangabe. Dorthin. In dieses und jenes Land, wo er sagt, ach ja, habe ich schon gehört, war schon mal im Urlaub, kann man hingehen. Er hört nicht mal eine Routenplanerangabe, du brauchst etwa 12 Tage, wenn du das Auto nimmst, geht's schneller oder so. Hört er nicht. Ein Land, das ich dir zeigen will. Ehrlich gesagt, ein bisschen spooky. Und Abraham geht. Und dass er hört, und dann geht, das macht ihn zum Vater des Glaubens. Auf Abraham, wie er später heißen wird, wird in der Bibel immer wieder Bezug genommen, auch im Neuen Testament. Das zeichnet ihn aus, hören und gehen, etwas wagen, etwas zurücklassen und aufbrechen. Und Abraham ist nicht der Einzige, der anfängt. Gott fängt an, immer wieder neu. Er tut es auch mit Miriam und Mose. Und er tut es mit Ruth. Ah, Ruth. Das ist die Frau, die einen jungen Mann geheiratet hat und große Träume hatte, verheiratet zu sein. Und ich nehme mal an, sie war auch ein bisschen verliebt in ihn, weiß man nie so ganz genau. Die romantische Liebe ist eine späte Erfindung in der Geschichte. Das war in den alten Zeiten nicht immer ganz so, wie wir das vor uns vorstellen. Aber sie hat sich auf den Weg gemacht und was ist ganz schnell übrig geblieben von diesem wunderbaren Anfang? Die Zweierschaft mit der Schwiegermutter. Der Traum aller jungen Mädels. Du bist mit der Schwiegermutter noch unterwegs. Und dann ging sie weiter. Und wer in der Bibel liest, weiß dann, sie hat einen Boas kennengelernt. Sie steht im Stammbaum von David und später dann von Jesus. Gott hat mit Ruth angefangen. Es war nicht sehr verheißungsvoll. In gewissen Zeiten. Und mit David hat er begonnen. Obwohl David dann auch war, wie er war. Und Gott hat wieder neu begonnen. Auch nach seiner großen Schuld. Und er beginnt mit Simon und Saulus und mit Maria. Oh, mit Maria beginnt Gott neu. Und mit der Samariterin. Und mit der Ehebrecherin. Und mit Zachäus. Gott beginnt vorzugsweise mit Menschen, die am Ende sind, mit verlorenen Söhnen und Töchtern. Gott fängt an. Anfangen, Anfängerglaube, das ist das, was uns kennzeichnet, wenn wir den Ruf Gottes hören. Gott beginnt immer wieder neu. Darum ist es für uns eine Frage, dass wir anfangen. Um anzufangen, brauchen wir Hoffnung. Das Vertrauen darauf, den Sinn, dass da etwas werden kann in der Zukunft. Hoffnung bedeutet, einem Versprechen zu trauen, dessen Erfüllung noch aussteht. Darf ich das nochmal sagen? Hoffnung bedeutet, einem Versprechen zu vertrauen, dessen Erfüllung noch aussteht. Naja, das haben Versprechen so an sich. Aber sich darauf zu verlassen, dass das eintreten wird, und daraufhin etwas zu wagen und loszugehen und loszuleben, als wäre es schon da. Das ist Hoffnung. Christen sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Hoffnung haben. Das hebräische Wort für hoffen bedeutet kiwa. Das habe ich schon öfters erzählt. Und wenn ihr den Podcast anschaut und wenn ihr das Buch dazu anschaut, dann ist da ein Seil drauf gemalt. Seht ihr das, das rote Seil? Eigentlich ist das eine ziemlich nordische Reminiszenz. Da hat es auch so Anker drauf und so. Auf diesem Buchcover. Und dieses Seil hat einen tiefen Grund. Es ist zu einem Herz geformt. Aber das Entscheidende ist, das Wort Kiwa bedeutet für hoffen. Das biblische Wort für hoffen heißt zugleich ein Seil zu spannen. Eine Schnur spannen. Etwas Schweres an eine Schnur zu binden und es hängt nach unten. Ein Bleilot anbinden, das ist die biblische Verwendung, das ist das Wort hoffen. Schnur spannen, ja? Das Seil wird gespannt. Versteht ihr? Kann man nachvollziehen? Ja? So, und eine Schnur spannen heißt auch zum Beispiel einen Pflock in die Erde zu schlagen, eine Schnur zu spannen und wieder einen Pflock in die Erde zu schlagen und daran entlang zum Beispiel eine Mauer zu bauen. Das ist das Bild. Das eine Ende des Seils ist bei mir, das ist da, wo ich bin. Das ist da, wo Abraham ist. Das ist da, wo du bist. In deiner Krise, in der Krankheit, in den offenen Fragen, mit der ganzen Zuversicht, mit dem Optimismus und mit dem Zaudern. Da, wo wir sind, da, wo ich bin. Und das andere Ende der Schnur, das ist in dem, was uns gesagt ist, was uns versprochen ist, was wir nicht sehen, nicht spüren, nicht erfahren, was uns aber gesagt ist. Und hoffen bedeutet, diese gespannte Schnur festzuhalten und an dieser Schnur entlang zu leben, darauf zu vertrauen. Das heißt hoffen. Den Möglichkeitssinn wachzuhalten für das, was werden wird. Und diese Hoffnung trägt. Ihr habt das Grönemeyer-Zitat am Anfang gehört. Hoffnung ist gerade schwer zu finden. Ich suche sie. Das mit der Hoffnung ist so eine Sache. Einerseits ist das ein starkes Wort. Wir können ohne Hoffnung nicht leben. Wir haben die große Sehnsucht nach Hoffnung. Grönemeyer bringt die zum Ausdruck, obwohl er also jetzt nicht ein bekennender Christ ist, der seinen Glauben vor sich hertragen würde. Das weiß ich gar nicht so genau, wie er so konfessionell gestimmt ist, sage ich mal. Aber er bringt diese Sehnsucht zum Ausdruck. Nur wie ist das mit der Hoffnung? Friedrich Nietzsche, einer der großen Philosophen vor gut über 100 Jahren, Pfarrersohn und Atheist, konnte sagen, Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. Der Regenbogen, ganz poetisch, über den herabstürzenden Bach des Lebens. Alles geht den Bach runter. Ist Hoffnung genau das? So ein bisschen ein farbes, frohes, hauchiges Nichts. Schön anzusehen. Von ästhetischer Bedeutung. Und man schreibt viele Gedichte drüber. Und es gibt so da und dort, wenn ein Regenbogen auftaucht, ein Hach und Huch und guck, wie schön. Und es wird dann da und dort ein bisschen religiös aufgeladen. Aber eigentlich ist es ein bisschen Psychologie, ein bisschen Seelenmassage, ein bisschen poetisches Material für eine Realität, die den Bach runtergeht. Ist Hoffnung genau das? Und ist das, was wir Christen so vertreten, eben ein bisschen was für die Psyche und ein bisschen was fürs philosophische Denken? Ein bisschen Optimismus, ästhetisch garniert, dass es der Seele und dem Denken gut tut. Ist es das? Wenn man mal ehrlich ist und ernsthaft, ein bisschen nett so am Sonntagmorgen, ein bisschen besser gestimmt zu werden, dass man die Tage bis zum nächsten Sonntag gut erträgt. Aber eigentlich ist es, sobald das Licht weg ist und die Tropfen nicht mehr da sind, ein Hauch von nichts. Das ist schon eine bittere Frage. Hoffnung gründet sich auf Ostern, auf den, der auferstanden ist. Hoffnung gründet sich auf das Versprechen, dass dieser Auferstandene die Welt zum Ziel bringt. Und ja, Hoffnung hat keine Sicherheit. Hoffnung ist eine Zusage. Sie kann uns gewiss machen. Aber Hoffnung kann unser Herz gewiss machen, aber du kannst sie nicht beweisen, nicht belegen. Hoffnung ist aber etwas anderes, ist mehr, ja, und etwas ganz anderes als nur Optimismus. Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich sage eher, das Glas ist halb voll, als dass es halb leer sei. Ich finde auch, dass Optimisten irgendwie sympathischer sind. Die ständige Nörgeln, die sagen, ach, das ist ja alles furchtbar und es ist wieder ein bisschen leerer und guck mal, aus dem Glas ist nochmal was verdunstet und so. Ach, finde ich mühsam, anstrengend. Immer diese Nörgelei. Also besser mit Optimismus untergehen, als im Pessimismus nie ein bisschen Lebensfreude haben und so. Ich bin ein Optimist. Aber Hoffnung ist was anderes. Optimismus gründet immer auf Wahrscheinlichkeit. Hoffnung gründet auf Wahrheit. Und Wahrheit ist etwas, was wir nicht beweisen, sondern nur erfahren können. Wahrheit ist eine Erfahrung, dass wir getragen sind. Wahrheit ist letztlich eine Person, Jesus Christus selber, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin auferstanden. Ich bin das Leben und ich bring dich ans Ziel und dir ist vergeben. Damit kannst du leben und daraufhin kannst du sterben. Das gilt. Darauf verlassen wir uns. Und wir verlassen uns darauf, dass das auch in Zukunft gilt. Ich will euch eine kleine Geschichte vorlesen. In diesem schönen Büchlein steht die auf Seite 187. Die ist nicht von mir geschrieben, ist ein Zitat. Und zwar ist das vom japanischen Schriftsteller, ein Zitat, Masanori Nakamura. Weiß nicht, wer den auf dem Nachttisch hat. Ich eigentlich auch nicht. Aber ich habe aus diesem Büchlein Operation Heimkehr gelesen. Und da beschreibt er den Fall der Berliner Mauer 1989. Für die Älteren erinnern sich. Die Jüngeren nicht. ist schon länger her. So, und er beschreibt es folgendermaßen. Ja? Fall der Berliner Mauer. Die Bilder haben wir so vor Augen. Im Schatten der Brandenburger Arkaden, die mehr als jedes andere Bauwerk die Sehnsucht der Deutschen nach ihrer nationalen Einheit verkörpern, kommt es zu erschütternden Szenen. Wildfremde Menschen fallen sich schluchzend in die Arme. Älteren Leuten, die an einen Eintritt dieses Ereignisses zu ihren Lebzeiten nicht mehr geglaubt haben, rinnen die Tränen über die Wangen. Junge Menschen schlängeln sich vor Freude tanzend in langen Girlanden durch die Menge. Zitat Ende. Genau so war's doch. So haben wir das doch vor Augen. Wenn man die Bilder sieht und auf YouTube und in Fernsehbildern, haben wir das doch vor Augen. 1989 geschehen. Aber der Clou ist, Nakamura hat es nicht geschrieben nach dem Fall der Berliner Mauer, sondern 1979. 10 Jahre vorher. Er hat etwas vorausgesehen, was später eingetreten ist. Nicht ein Prophet, einer, der den Sinn hatte für eine Möglichkeit, wie es werden könnte, wenn die Mauer fällt. Er hat daran geglaubt. Er hat es ausgemalt, vor Augen gesehen. Seht ihr, dieser Blick, das ist Hoffnung. Etwas vor Augen zu haben, was werden kann, was Gott tun kann. Und wenn Gott versprochen hat, etwas zu tun, heißt es, sich heute darauf zu verlassen, dass es eintreten kann, ohne zu wissen, ohne die Sicherheit zu haben, mitten im Kalten Krieg. Und was war 79 alles los? Und in den 80er Jahren, dass es geschehen kann. Hoffnung ist Möglichkeitssinn. Gabriel Marcel, französischer Schriftsteller und Denker, hat einmal gesagt, Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an die Zukunft. Ich finde, das ist ein wunderbarer Satz. Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an die Zukunft. Wir erinnern uns an etwas zurück, was erst noch werden wird. Abraham hat sich oft erinnert an das Versprechen, das noch ausstand. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott hat ihm diese Erinnerung an die Zukunft vor Augen gemalt, bei Tag, weil Abraham drohte, das zu vergessen. Und dann hat ihm Gott gesagt, wenn ihr da weiterlest, nach 1. Mose 12, Abraham, schau mal auf den Boden, was siehst du? Den Sand am Meer und den Sand in der Wüste, er war durch die Wüste unterwegs, da gibt's viel Sand. Wie viele Sandkörner sind das? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham, ich will dich segnen. Okay, okay. Ist gut, ich sehe es, ich hab's vor Augen. Aber wenn es dann dunkel wird und in der Wüste wird es richtig dunkel, dann siehst du den Sand nicht mehr. Und die Nächte können lang sein. Und dann malt es ihm Gott wieder vor Augen. Die gleiche Verheißung und sagt, Abraham, schau nicht nur nach unten, schau mal nach oben. Siehst du die Sterne am Himmel? Und in der Wüste, wenn es Nacht wird, sieht man die Sterne. Ganz anders als bei uns, wo es überall Lichter hat. Da siehst du die Sterne richtig. Kannst du sie zählen, Abraham? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Erinner dich an die Zukunft, die ich dir gebe. Abraham hat bei Tag und bei Nacht, ob er nach oben oder nach unten gesehen hat, immer diese Verheißung vor Augen gemalt bekommen, dass er als Hoffnungsmensch unterwegs ist. Seht ihr, das heißt Glauben und genau das heißt Hoffen. Vor Augen zu halten und festzuhalten, was Gott tun kann und was er tun wird, vor allem was er tun will und was er versprochen hat zu tun. Nicht etwas, was wir uns ausdenken, was wir fantasieren, was wir für schön halten, sondern was Gott versprochen hat zu tun und was sein Wille ist. Und jetzt frage ich euch, was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Wille für Ratzeburg? Was hat Jesus gesagt, was wir tun sollen und was den Menschen widerfahren soll? Gott will doch, dass Menschen heil werden, dass sie die Güte Gottes erfahren. Und zwar an Leib und Seele. Dass sie etwas spüren von dem, wer er ist und was er will, dass er etwas tut. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern zu dienen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Karwoche, Karfreitag. Und an Gründonnerstag, das denken wir an diesen Tagen, da hat er den Jüngern die Füße gewaschen und ist niedergekniet, zu dienen, wenn wir mit Jesus gehen. Dann ist genau das unser Auftrag, zu dienen, in dieser Spur zu gehen. Wo dient ihr den Menschen? In eurer Umgebung, eurer Nachbarschaft. Wo erleben die Menschen, die hier sind, ich bin gestern Abend ein bisschen und heute Morgen durch diese richtig schöne Kleinstadt gegangen. Es ist richtig nett hier mit dem Dom und dem See und so, den Häusern vorbei. Irgendwie war da viel dunkel gestern Abend. Ich frage mich, wann geht man eigentlich schlafen hier? Wahrscheinlich haben viele Fußball geguckt.
20 Uhr war Licht.
Ja, genau. Ja, okay. Ach, war das jetzt? Ja.
20 Uhr war Lichtauszeit.
Stimmt. Es war dieser richtig.
Dieser
Dingstag, ja. Der Lichtaus. Ja, genau. Okay. Ah, das war der Grund. Ansonsten ist Stepp der Bär in Ratzeburg, ist schon klar. Also, Aber wenn man so durch die Straßen geht und denkt, wer wohnt das so, wer lebt hier? Wie erfahren die Menschen eigentlich, dass es euch gibt? Dass es Christen gibt? Dass ihnen gedient wird? Wer würde eigentlich euch vermissen, wenn ihr nicht mehr da seid? Wer merkt eigentlich, ob jetzt hier sonntags eine Versammlung ist oder nicht? Oder sonst mal zu Bibelstunden, zu irgendwelchen Treffen? Das ist eigentlich nicht so relevant für die meisten. Die kriegen das gar nicht mit, ob sich hier welche treffen oder nicht. Aber wenn den Menschen gedient wird, wenn etwas geschieht für sie, wenn sie erfahren, da ist jemand für uns da, dann merken sie das. Was sagen denn die Leute über euch? Von Jesus hat man gesagt, das ist der, der die Menschen heilt, der etwas für sie tut. Und das entdecken immer mehr, auch im Gnadauer Raum. Wenn wir sagen, wir wollen eine Bewegung von Hoffnungsmenschen sein, fangen Menschen an, auch Gemeinschaften anderen zu dienen, ganz klein, auf irgendeine Weise. Mit einer Telefonzelle, die mit Büchern gefüllt ist und irgendwo steht, wo man sich Bücher nehmen kann, so eine Büchertauschzelle. Ach, das sind die, die das machen. Mit Vorleseangeboten im Pflegeheim oder Vorlesestunden in einer Buchhandlung, wo jemand kommt, der nur sagt, ach, ich kann gar nicht viel machen, ich bin eigentlich alt und schwach und kann nicht mehr so viel auf die Beine stellen, aber eine halbe Stunde etwas vorlesen, das mache ich gerne. Ob für Kinder oder für Ältere oder für Geflüchtete oder die, die Hausaufgabenbetreuung machen. In Stuttgart weiß ich von einer Gemeinschaft, da haben sich ein paar aufgemacht, in der Corona-Zeit noch. Und für Kinder von Familien mit Migrationshintergrund, Geflüchteten, Hausaufgaben, die Hausaufgaben nach Hause zu bringen und sie zu begleiten. Mit Maske und mit Abstand und so. Und wie das eben so war in diesen Zeiten, die wir schnell vergessen wollen, haben das welche gemacht. Erfahrbar werden für die Umgebung. Ihr Lieben, wir dürfen nicht nur Versammlung sein, sondern müssen mindestens im gleichen Maße Versendung sein. Sammlung und Sendung ist der Herzschlag der Gemeinde Jesu. Zusammenkommen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann aber hat Jesus gesagt, geht hin in alle Welt. Abraham, geh. Er hat nicht gesagt, Abraham, bleib sitzen. Abraham, bleib in deinem Vaterland, lad ein paar Leute ein und lest zusammen. Ich liebe Bibellesen und Bibelstunde, versteht mich nicht falsch. Aber dieser Herzschlag, den braucht es. Wenn die Sendung nicht da ist, dann verhockt die Versammlung. Wenn wir nur sitzen, dann wird unser Leben ein Gesäß, aber wir sollen ein Hinausgehen werden, Sendung. Und Jesus hat am Ende seiner irdischen Wirksamkeit, als Auferstandener, am Ende der Evangelium, keinen Sammlungsauftrag gegeben, sondern den Sendungsauftrag. Geht hin in alle Welt. Er nimmt dieses Gotteswort an Abraham auf, damit die Heilsgeschichte weitergeht. Geht, lasst euch senden. Hoffnungsmenschen gehen in die Welt, um den Menschen zu dienen. Dass es viele erfahren und erleben, das sind die, die treffen sich auch, das stimmt. Und eigentlich könnte ich ja mal hingehen, weil mir die begegnen. Und weil die gar nicht so verschroben sind. Eine Sekte kann das nicht sein. Die sind ja ganz normal. Es sind ja Menschen. Es sind Menschen, die Hoffnung haben. Die eine Hoffnung haben, die wir brauchen. Dazu segne euch der lebendige Gott und gib euch Kreativität und Liebe. Und die Hoffnung, die euch selber trägt und die euch zum Segen werden lässt. Amen.